The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 8. September. Und in genau einer Woche, nämlich am kommenden Montag, da möchte ich Sie im Publikum sehen, im Theater des Westens bei Celebrating Democracy. 2 Stunden Journalismus mit eigener Band. Mit dabei sind der Professor Lars Feld, Bettina Wulff, Diana Kinnert kommt, Aleph Dorn, na klar, Chelsea Speaker sowieso. Und der Herausgeber des Tagesspiegels wird uns von seinem Berlin berichten. Alle Infos in den Shownotes. Wir sehen uns.
Wir stehen doch vor der Entscheidung, bleiben wir auf dem Boden trockener, spröder, notfalls langweiliger, bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden oder steigen wir in das bunt geschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem dann ein Grüner und 2 Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden.
Franz Josef Strauß war auf jeden Fall mal kein Zauderer, im Gegenteil. Der bayerische Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union, 1979 war das, der war laut, der war kantig, der war kernig. Er ließ in seinen Aussagen wenig Raum für Interpretation. Ein Mann, ein Wort.
Dass wir das sagen, was wir denken. Dass wir das tun, was wir sagen. Und dass man auf uns sich verlassen kann.
Auch Unionsfiguren wie Adenauer und Kohl, die zauderten nicht. Der eine organisierte die Westintegration und auch die Wiederbewaffnung, der andere die deutsche Einheit. Das Zaudern begann eigentlich mit Angela Merkel und setzt sich nun fort. Tja, dabei muss man schon sagen, der Friedrich Merz ist wahrlich kein Ritter der schwankenden Gestalt. Im Gegenteil, er ist ein impulsiver Tatenmensch und keineswegs der Grübelsucht verfallen. Er sagt, was ist.
Wir können uns dieses System, was wir heute so haben, mit dem, was wir wirtschaftlich so erwirtschaften in dieser Bundesrepublik Deutschland, einfach nicht mehr leisten. Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse.
Der Herbst der Reformen wird angekündigt, angefeuert von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Einfach mal arbeiten und machen.
Die traurige Botschaft ist eine andere. Einfach wird es nicht mit dem Machen. Denn die SPD zieht zwar, aber nicht mit. Sie zieht in die andere Richtung. Es gibt zwischen den Koalitionären einen wirklich grundlegenden Dissens. Schon in der Bewertung der Situation. Die SPD-Parteichefin und Arbeitsministerin Bärbel Baas schickte aus Gelsenkirchen beim Vortrag vor dem SPD-Nachwuchs diese Worte ans Kanzleramt.
Diese Debatte gerade, dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist, und da entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck, Bullshit. Das ist Bullshit.
Dem Kanzler blieb nichts anderes übrig, als den rhetorischen Rückzug einzulegen. Er klang plötzlich ganz handsam beim Koalitionsgipfel mit den anderen Parteichefs. Er sagte zum Thema Sozialstaat:
Wir sind uns einig, dass wir den Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland erhalten wollen. Wir wollen ihn nicht schleifen, wir wollen ihn nicht abschaffen, wir wollen ihn nicht kürzen, sondern wir wollen ihn auf seine wichtigsten Funktionen, in seinen wichtigsten Funktionen erhalten. Und das heißt, wir müssen ihn reformieren.
Diese Unentschlossenheit des Kanzlers ist keine persönliche, sondern eine politische. Den schneidigen Worten wohnt eine Täuschung inne, denn Rhetorik und Realpolitik passen derzeit nicht zusammen. Oder wie Josef Vogel, ein Philosoph aus Berlin, in seiner berühmten Rede über das Zaudern sagte, Zitat, im Zaudern verdichtet sich ein kritisches, krisenhaftes Verhältnis von Tat und Hemmung. Die angekündigte Tat, das ist Merz und sein Wille zur Reform. Die Hemmung sieht aus wie Bärbel Baas. Und beides, die Tat und die Hemmung, passen nicht zusammen. Weshalb die Hemmung die Tat verhindert. Diese Unterschiede von Union und SPD sind von fundamentaler Natur. Die SPD-Linke will die Reichen zur Schlachtbank führen, die gemäßigten Sozis nur zur Melkstation. Und Merz, tja, der würde mit der Herde am liebsten durchwandern zum saftigen Tal. Er will, dass die Reichen sich wohlfühlen und dann auch vermehren. Fazit 1, das Beste, was man über das Zaudern unserer gegenwärtigen Regierung sagen kann, es ist demokratisch legitimiert. Fazit 2, es nützt doch alles nichts. Eines Tages wird Deutschland springen müssen. Der Reformbedarf im Lande ist nicht Bullshit, sondern real. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident von Sachsen. Und der hat mahnende Worte parat, auch für Schwarz-Rot in Berlin.
Und deswegen darf dieser Herbst der Reform kein Herbst der Enttäuschung werden. Das muss jetzt klappen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, was in dieser Woche wichtig wird an der Wall Street. Und ja, wir lernen etwas über die erstaunliche Geschmeidigkeit der amerikanischen Tech-Milliardäre. Michael Kretschmer ist der Ministerpräsident von Sachsen, ein studierter Wirtschaftsingenieur, Familienvater, geboren in Görlitz. Zusätzlich zur Arbeit in Sachsen ist er einer der Stellvertreter von CDU-Chef Friedrich Merz. Und dieser Michael Kretschmer hat seinen eigenen Blick auf die Welt und das bunte Treiben in Berlin. Er legt Wert auf Unabhängigkeit. Manche sagen auch, er lebt auf Distanz zu den Berliner Verhältnissen. Tja, wo einer dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnt. Der Herbst der Reform. Das ist jetzt gleich unser Thema. Wollen wir doch mal hören, was Michael Kretschmer dazu zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Michael Kretschmer.
Guten Morgen.
Dieses Sozialsystem, sagt Friedrich Merz, können wir uns nicht mehr leisten. Daraufhin sagt die SPD-Vorsitzende und Sozialministerin, das sei Bullshit. Wer hat recht?
Tja, ich würde ja sagen, zwischen alles abschaffen und alles lassen, wie es ist, gibt es was dazwischen. Und das Zwischen heißt Vernunft und gesunder Menschenverstand. Wir müssen Dinge ändern und wissen doch, dass wir ein Sozialstaat bleiben wollen. Und deswegen, ich würde raten, jetzt nicht öffentlich gegenseitig weiter immer sich Vorhaltungen zu machen und zu sagen, was man tun, was man lassen soll, sondern wirklich in Ruhe gemeinsam überlegen, worum geht es in der Wirklichkeit? Nämlich um eine Grundsicherung von Menschen, die Schicksalsschläge erleben, denen wollen wir helfen und denen, die arbeiten können und das nicht wollen, denen wollen wir es nicht so leicht machen. Und wenn wir das als gemeinsame Vorstellung haben, ich meine Sozialdemokraten, die Partei, die früher aus Arbeitern bestand und Christdemokraten mit ihrer Grundhaltung, die werden ja bei dieser Frage wohl eine Lösung finden.
Und dennoch hätten doch zumindest die Wähler von CDU und CSU gern mal, ich sag mal, eine Richtungsangabe, wohin das geht. Den Sozialstaat jetzt nur effektiver zu machen oder Helmut Kohl nannte das den Gürtel enger schnallen, sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Weggabelungen, ohne dass der Sozialstaat abgeschafft würde. Aber was ist die Richtung, die eine Union hier einschlagen sollte, Ihrer Meinung nach?
Also ich habe ja gesehen, wie jetzt dieser Prozess aufgesetzt wird mit diesen Kommissionen, die jetzt in diesem Herbst tagen. Und wir werden darauf bestehen als Ministerpräsidenten, ich denke auch parteiübergreifend, dass es nicht nur darum geht, dass es effizienter wird, dass man das mit einer App oder mit Digitalisierung besser auszahlt, sondern es muss runter von den Kosten. Und ich meine, was ist denn da in der letzten Woche passiert? Ein Bundeshaushalt mit 500 Milliarden Euro, von denen 100 Milliarden Schulden sind. Wie lange soll das eigentlich so weitergehen? Und wir sehen, dass von diesen 500 Milliarden um die 50 Milliarden Bürgergeld sind. Da müssen wir miteinander rangehen. Und das muss der gemeinsame Leitgedanke sein. Und wie gesagt, sich nicht gegenseitig überfordern, sondern die Kosten müssen runter. Wir müssen diesen Haushalt ausgleichen. Und wir wissen alle miteinander, dass es Menschen gibt, die nicht so fleißig sind, wie sie sein müssten. Und wir wollen aber, dass das in diesem Land gerecht zugeht, dass diejenigen, die jeden Tag arbeiten gehen, früh aufstehen, sich um ihre Kinder kümmern und ihrem Job nachgehen, dass die sich nicht als die Dummen fühlen, sondern dass alle in ihrem Umfang etwas leisten müssen, in dem Umfang, wie sie es können.
Nun sagt ja die SPD, dass die Besserverdienenden, die Erben, die Reichen, die würden gar nicht in dem Umfange heute beitragen, wie sie es könnten und müssten deshalb etwas mehr beitragen. Erbschaftssteuer hoch, den Spitzensteuersatz ganz oben auch nochmal hoch und dann, neuester Vorschlag von Bärbel Baas, auch die Sozialversicherungsgrenze nochmal nach oben verschieben, sodass Menschen mit höherem Einkommen auch in die Sozialkassen mehr zahlen. Das heißt, über eine Einnahmegeschichte das Thema zu lösen, ist hier der Vorschlag der SPD. Ganz klar konträr zu dem Sparen.
Ja, und ganz klar auch völlig an dem vorbei, was die wirklichen Realitäten sind. Schauen wir uns einfach an, wo Deutschland gerade steht im internationalen Wettbewerb. Wir haben die höchsten Energiepreise, wir haben die höchsten Steuern, wir haben die höchsten Abgaben, wir arbeiten die wenigsten Stunden pro Bürger. Das kann so nicht richtig sein und an den Stellen muss gearbeitet werden. Und bitte jetzt keine neue Neiddebatte. Also ich habe gedacht, dass wir das irgendwie hinter uns haben. Die Situation ist so ernst, dass wir jetzt nicht noch weiter warten müssen, bis die Situation so dramatisch wird. Ich erlebe jeden Tag Bürgermeister, Landräte, die wirklich zunehmend in einer depressiven Stimmung sind in ihren Kommunen, weil sie so explodierende Sozialkosten haben und die Steuereinnahmen nicht hinterherkommen. Und sie kürzen und sie machen und sie schränken das öffentliche Leben immer weiter ein. Das geht so nicht weiter. Es ist richtig, dass wir den Sozialstaat so ausrichten, dass diejenigen, die in Not sind, etwas bekommen und die anderen, die müssen dafür sorgen, dass sie selber ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und da müssen wir ran, kleinere Schritte, die effizient sind, würde ich jetzt dringend raten. Das gilt übrigens auch bei anderen Fragen, bei der Frage, wie treten wir ins Berufsleben ein? Wie lange sind die Studienzeiten? Wir wollen nicht über Rente mit 70, 72 oder sowas diskutieren. Das ist jetzt, finde ich, wirklich nicht das Thema. Ich möchte gerne darüber sprechen, dass man 40 Stunden arbeitet. Das heißt, die Stunden, die wir arbeiten, die müssen nach oben, sie sind derzeit im internationalen Wettbewerb zu niedrig.
Aber ist das dann schon der Herbst der Reform? Alles, was Sie gesagt haben, glaube ich, kann ja jeder unterschreiben, das ist der Charme Ihrer Vorschläge. Gleichwohl sagen die Experten, also von Clemens Fuß bis Herrn Raffelhüschen, dass das oder Hans-Werner Sinn gar nicht zu sprechen, das ist alles nice to have, was Sie gesagt haben. Aber die Probleme sind in einer ganz anderen Dimension, weil die Überalterung der Gesellschaft, die Kinderlosigkeit und das, was das für die Kassen bedeutet, eben Löcher reißt, die sind mit einem Jahr länger arbeiten nicht gekittet.
Also ich sehe das auch so, dass die Vorschläge, die ich gesagt habe, eigentlich völlig selbstverständlich sind. Und man wundert sich, dass sie eben dann im politischen Diskurs immer wieder auch in Zweifel gestellt werden. Beispielsweise, dass Frau Baas der Meinung ist, jemand, der sich total verweigert der Arbeitsaufnahme, den muss man doch, würde doch jeder Mensch sagen, der kriegt natürlich kein Geld mehr. Und dann heißt es, nein, das geht natürlich nicht. Alles Geld können wir nicht streichen. Ja, aber wen wollen wir schützen? Für wen machen wir das alles? Und deswegen haben natürlich Hans-Werner Sinn und der Füß, die haben natürlich recht, das Rentensystem richtig grundlegend zu reformieren, ist aus meiner Sicht, wir haben viel auch als junge Abgeordnete in den 2000er Jahren dazu gearbeitet, ist aus meiner Sicht kaum möglich. In der Krankenversicherung gibt es Dinge, die man tun kann und tun muss. Das kann effizienter werden, muss es auch. In der Pflegeversicherung ist es schwierig. Da geht es vor allen Dingen darum, dass die Kommunen, die Landkreise, die heute enorm belastet sind über die Hilfe zur Pflege, dass die entlastet werden. Aber das ist eine Verschiebung von Geld. Lars Klingbeil hat damals gesagt, es geht im Wesentlichen nur über Wirtschaftswachstum. Und das muss ich sagen, ist auch meine Meinung. Und deswegen bin ich auch so entsetzt, dass aktuell Entscheidungen getroffen werden im Bereich der Regulierung, EU, aber auch Bundesrepublik, die die Wirtschaft weiter einschränken. Das kann nicht richtig sein.
Man hat das Gefühl, dieser Lars Klingbeil ist sozusagen mit dem schlechten Ergebnis auf seinem Parteitag abgetreten. Und die Vision, dass die SPD wieder in eine Schrödersche Agenda 2010-Politik einbiegt, die ist in diesen Tagen doch jedenfalls, darf man davon nicht träumen mehr, oder?
Wenn es so wäre, wäre es schade. Er soll nicht den Mut vor der eigenen Courage verlieren. Er wird gebraucht. Er muss diese Dinge durchsetzen. Es ist so enorm wichtig, dass wir jetzt das Richtige tun. Deutschland muss wettbewerbsfähiger werden. Deswegen hat die Ministerin Reiche recht, wenn sie diese Energiewende jetzt auf den Kopf stellt und sagt, ja, natürlich Klimaschutz, aber wahrscheinlich werden wir es nicht bis 2040 schaffen. Wir müssen die Ziele anpassen. Und in Zukunft, wenn jemand erneuerbare Energien ausbaut, dann muss das netzdienlich sein. Das kann nicht einfach ausgebaut werden und jemand anderes muss sich dann um den Anschluss kümmern. Also diese grundlegenden Dinge müssen geklärt werden. Und ich denke, es geht nur mit mehr Freiheit.
Was halten Sie von der These der SPD, dass die Tonalität bei dem, was wir derzeit beobachten, eine große Rolle spielt? Der Umgangston untereinander, das Ende des Sozialstaates auf einem Parteitag der Jungen Union verkünden, die scharfen Sprüche, das begann vor der Wahl mit einer Art Executive Power zu drohen, die man in Deutschland nicht hat. Die SPD sagt, das zog sich weiter bis zur Bundesverfassungsrichterin, wir werden nicht gut behandelt. Ist da was dran?
Ja, der Ton macht die Musik und das gilt wechselseitig. Ich denke, dass wir kurz vor dem Punkt sind, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung das Vertrauen verloren hat in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und ich halte das für extrem gefährlich. Und jetzt muss der Staat, müssen die vernünftigen Demokraten beweisen, dass es eben doch gelingt, dieses Land wieder mit Dynamik zu versorgen. Deswegen darf dieser Herbst der Reform kein Herbst der Enttäuschung werden. Das muss jetzt klappen. Und die SPD, die CDU, die CSU, die haben so viele positive Entwicklungen in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt. Und es gibt darüber hinaus auch in anderen Parteien so viele Leute, die immer wieder auch beigetragen haben, diesem Land eine gute Richtung zu geben. Wir dürfen jetzt nicht das Spiel der Populisten und der Extremisten machen, indem wir uns verstreiten, indem wir das Trennende suchen, sondern das Gemeinsame suchen, sich fragen, worum geht es wirklich, was ist wirklich wichtig? Und dann wird man auch die richtigen Lösungen finden.
Aber braucht man dafür nicht auch eine andere Sprache? Die Sprache der Parteipolitik ist natürlich, je dichter der Wahlkampf kommt, ist grob. Bullshit war schon sehr grob, muss ich sagen. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ein Regierungsmitglied dem eigenen Kanzler in dieser Vulgärsprache jemals in die Parade gefahren ist. Also die Frage nach der Tonalität. Braucht diese Zeit, Herr Kretschmann, eine andere Sprache?
Ja, es braucht eine andere Sprache, es braucht ein gemeinsames Verständnis. Es ist wirklich gefährlich, ist gerade, dass es wirklich jetzt darauf ankommt, dass man erfolgreich ist und dass man diese Erfolge auch zeigt. Und da muss auch ein bisschen die eigene Profilierung und vor allen Dingen diese, ich habe ja gerade gesagt, dieses Spiel der Extremisten, dass man immer weiter auf die Spitze treibt, die Sprache immer radikaler wird, das muss zurückgefahren werden. Das ist keine gute Basis für ein vertrauensvolles Miteinander.
Haben Sie Ihre Sprache verändert eigentlich, seitdem Sie mit einer Minderheitsregierung regieren? Das heißt, immer auf 10 Stimmen von irgendwo anders her, wenn es geht, nicht von der AfD, angewiesen sind. Hat das Sie verändert in Ihrer Tonalität?
Sicher. Mir war immer wichtig in meiner Koalition, aber auch in den letzten Jahren, seit 2017, dass ich das versucht habe, immer zusammenzuhalten. Gut, ich bin jetzt als Ministerpräsident der Chef des Ganzen und muss am Ende immer den Kompromiss dann am Ende ja auch mit organisieren. Und es ist wichtig, dass man mit allen sprechen kann. Aber ich würde das auch von all meinen Ministern verlangen. Also solche Auseinandersetzungen von Menschen, die eigentlich am Kabinettstisch sich regelmäßig begegnen und dann sich öffentlich so über die Presse sagen, wie sie übereinander denken, das geht nicht.
Herr Kretschmer, ich bedanke mich für Ihre Einsichten aus Sachsen zu dieser Debatte. Sehr interessant für mich. Vielen Dank.
Sehr gern, bis bald mal.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das weiß niemand besser als meine Kollegin in New York, Anne Schwedt. Sie weiß, was auf dem Aktienmarkt auch in dieser Woche spannend wird. Also schalten wir doch mal in die USA. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, an der Wall Street dreht sich diese Woche alles um das große Thema Inflation. Nach dem jüngsten Arbeitsmarktbericht, der Schwäche zeigte, rücken jetzt wieder die Preise in den Fokus. Am Donnerstag werden hier in den USA die neuesten Verbraucherpreisdaten veröffentlicht, der sogenannte Consumer Price Index. Analysten erwarten, dass die Kerninflation, also die Inflation ohne Lebensmittel und Energie, im August um 0,3% gestiegen ist. Auf Jahressicht bleibt sie vermutlich bei 3,1%. Sollte der Anstieg kühler ausfallen als befürchtet, dann würden die Chancen für kräftige Zinssenkungen durch die Notenbank bei der nächsten Sitzung jetzt am 17. September deutlich steigen. Bereits am Mittwoch steht der Erzeugerpreisindex auf dem Programm. Auch der zeigt ja, wie viel Preisdruck aus dem Unternehmenssektor kommt. Am Freitag liefert dann das Uni Michigan Stimmungsbarometer ein frisches Bild zur Konsumlaune in den USA. Für viele Anleger hier ist das ein wichtiger Gradmesser, wie Verbraucher Inflation und Zinsen gerade einschätzen. Unternehmensseitig ist es zwar eher eine ruhige Woche, aber es gibt dennoch Highlights. Die Supermarktkette Kroger und auch Adobe, aber auch die beliebten Meme-Stops, GameStop und Chewy präsentieren ihre Quartalszahlen. Besonders bei GameStop und Chewy schauen viele Kleinanleger ganz genau hin, weil hier oft starke Kursschwankungen möglich sind. Und auch ganz spannend wird hier der Dienstag, da stellt Apple neue Produkte vor. Erwartet wird da das neue iPhone 17. Also insgesamt kann man sagen, Gabor, steht die Woche voll im Zeichen der Inflationsdaten. Sie dürften die Zinserwartungen, Börsenstimmung und vielleicht sogar eine kleine Rallye zum Wochenschluss prägen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass einige der freimütigsten Trump-Kritiker ihre Haltung mittlerweile ziemlich deutlich verändert haben. die großen Chefs aus dem Silicon Valley, vor allem vor und während der ersten Amtszeit des US-Präsidenten, machten ihre Position, ihre kritische Position damals klar. Wie Google-Mitgründer Sergey Brin. Er beschrieb Trumps Wahlsieg 2016 als zutiefst beleidigend, deeply offensive.
I certainly find the selection deeply offensive, and I know many of you do too.
Oder der Guru der künstlichen Intelligenz, OpenAI-Chef Sam Altman, selbst einst ein Kritiker. Und als Kritiker hat er vor dem gefährlichen Führungsstil von Donald Trump gewarnt. Auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zeigte sich einst enttäuscht von Trump, etwa während der Pandemie.
At this point it is clear that the trajectory in the US is significantly worse than many other countries, and that our government and this administration have been considerably less effective in handling this. And I personally think we need to take this a lot more seriously.
Doch dieser Zuckerberg von damals, der ist irgendwo verschwunden. Heute schlägt sein Nachfolger gleichen Namens ganz andere Töne an. Nun führt er die Trumpsche Truppe der Tech-Milliardäre an. In der vergangenen Woche, da kamen sie alle zusammen. Beim ersten Treffen der sogenannten Taskforce Künstliche Intelligenz im Weißen Haus. Das war ein edles, goldumrahmtes Setting. Nur Elon Musk fehlte. Ansonsten waren aber alle Größen des Silicon Valley vertreten. Sam Altman, der einst vor Trumps Präsidentschaft ja gewarnt hatte, nannte die neue Zusammenarbeit nun eine, Zitat, sehr erfrischende Abwechslung.
Thank you for being such a pro-business, pro-innovation president. It's a very refreshing change.
Eine Truppe von Yes-Men, die statt Trumps Handlungen zu hinterfragen, ihn lobten und sich artigst bedankten.
Thank you for incredible leadership, including getting this group together.
It's incredible to be among everyone here, particularly you and the First Lady. I want to thank you for setting the tone such that we could make a major investment in the United States.
Already the AI action plan under your leadership, I think, is a great start, and we look forward to working together, and thanks for your leadership.
Eine Truppe, die bereit ist, tief in die Tasche zu greifen, wenn Trump die Öffnung der Portemonnaies von ihnen erwartet.
How much are you spending, would you say, over the next few years?
I don't know, at least $600 billion through 28.
$600 billion.
We're very proud to do it.
Milliardenbeträge wurden zugesagt, Investitionen in die Zukunft der USA, in Jobs, in Rechenzentren und natürlich in die künstliche Intelligenz. Alles, um die USA als Nummer eins in dieser Disziplin zu positionieren. Nur Zuckerberg, beim Dinner in Szene gesetzt als Trumps rechte Hand, der stolperte über seine Summe. Seine Begründung? Er war nicht bereit, er wusste noch nicht, mit welcher Zahl Trump an die Öffentlichkeit gehen sollte. Ein Mikrofon hat diese Szene eingefangen. Tja, ein Abend, der zeigt, aus Kritikern sind Gefolgsleute geworden. Das Silicon Valley ordnet sich ein, und zwar ganz klar in die Elefantenparade des Donald Trump.
Kompanie, ein Lied, stets ein Lied beim Marsch parat. Das ist richtig, Kamerad, schmettert den Choral über Berg und Tal. Wenn die Frühpatrouille naht.
Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diese neue Woche. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Dagmar Rosenfeld. Bleiben Sie ihr, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Das ist Militärkultur.
Das ist Militärkultur.